aus? Was finden andere bei uns? Wie wirken wir auf andere? Und mir ist natürlich auch klar, dass nicht alles, was wir auch gesagt haben in dieser Gottesdienstserie, was manchmal an negativem ausgeht von Christen, dass das alles von der ewigen Gewalt ausgeht. Das ist natürlich nicht so. Also ich gehe nicht davon aus, dass alle Fehler, die wir aufgezählt haben, die man machen kann, dass wir die hier im Gewalt machen. Aber es gibt ein gutes Sprichwort und das Sprichwort heisst, der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Und ich glaube, das gilt auch in diesem Zusammenhang. Uns war wichtig, darüber nachzudenken, wie können wir Menschen für Jesus gewinnen? Wie können wir anderen etwas weiter sagen von dem, was uns Jesus bedeutet und was er in unserem Leben zu tun hat? Von dem, wer er in unserem Leben ist? Und ich weiss nicht, wie es in dieser Gottesdienstserie gegangen ist, aber mir ist einmal mehr so bewusst worden, dass wir heute Menschen nur, fast ausschließlich nur noch über Beziehung für Jesus gewinnen können. Unsere Zeit ist so gestrickt. Es braucht vor allem Beziehungen. Wenn du willst, dass andere Menschen Jesus kennenlernen können, musst du Beziehung zu ihnen haben. Und da gehört Vertrauen dazu, Aufrichtigkeit, ein ehrliches Interesse und auch echte Liebe zu Menschen. Ohne das geht es nicht. Das sind Grundvoraussetzungen, damit man mit Leuten überhaupt über Jesus ins Gespräch kommt. Wir haben in den letzten 5 Gottesdiensten darüber nachgedacht, was heisst das in der Praxis? Wie sieht das konkret aus? Wie können wir das machen? Wir haben auch einzelne Schritte dazu angeschaut. Aber, und jetzt kommt das grosse Aber, ich denke, das ist euch allen auch klar, Glauben kann man nicht machen. Glauben kann man nicht machen. Und bei mancher konzeptioneller Idee zum Thema Evangelisation und Gemeindebau, zucke ich manchmal innerlich ein bisschen zusammen, weil ich den Eindruck habe, da wird der Glaube fast als machbar dargestellt. Es ist sicher so, wir wollen alles dran setzen und müssen auch alles dran setzen, dass wir in unseren Beziehungen die Basis dafür legen können, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen über Jesus. Das ist mir klar. Mir ist auch klar, dass wir als Gemeinde alles dran setzen wollen, in unseren Gottesdienstformen, und so weiter, dass Menschen einen Zugang zu Jesus finden. Das fängt bei den Liedern an, das geht über Gottesdienstmoderation bis hin zur Predigt. Das hat mit den Zeiten zu tun, wo wir Gottesdienst feiern, bis hin zu der Deko vom Raum, bis hin zum Angebot in der Cafeteria und so weiter. Aber letztlich, bis ein Mensch zu Jesus findet, ist das ein tief geistlicher Prozess, der abgeht. Und den können wir höchstens anstoßen. Den können wir höchstens anstüpfen. Wir können den nicht machen. Ich sage immer im Real-Life-Kurs, sage ich immer, wenn ich machen könnte, dass ihr zum Glauben findet, wenn ich euch schütteln könnte oder wenn ich euch eins auf die Kappe geben könnte und dann würdet ihr zum Glauben gehen, dann würden wir alle miteinander jetzt auf den Parkplatz raus miteinander. Dann würde es rebeln. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Es kommt einmal noch darauf an, wie gross die Teilnehmer sind, die da sind. Ich habe auch schon gesagt, wie der eine würde ich es nicht machen, weil es dann so riesen Kästen gewesen sind am Ende. Aber schaut, das geht nicht. Wir können Menschen nicht bekehren. Es funktioniert nicht. Das entzieht sich unserer Machbarkeit. Und darum geht es letztlich darum, dass Jesus an einem Menschen anfängt zu wirken. Dass er Fragen aufwirft in meinem Herz. Dass er eine Sehnsucht nach ihm weckt, dass er Sünde offenbart. Und darum möchte ich mit euch in der heutigen Predigt, in dieser Serie «Ihr seid ein Brief Christi» gerne über die geistliche Dimension nachdenken von dem, wo Evangelisation und Menschen zu Jesus führen ist. Bei aller Betonung auf Beziehung, auf Respekt, auf Demut im Umgang mit unseren Freunden, scheint mir das schlussendlich ein ganz wesentlicher und entscheidender Punkt gewesen, dass wir lernen, mit Jesus zu rechnen in dem ganzen Prozess. Dass wir lernen, mit Jesus zu rechnen in der Begleitung von unseren Freunden. Und das Erste, was ich euch hier einfach sagen will, und das tönt sehr banal vielleicht, aber das Erste, was ich euch mit auf den Weg gebe, ist, bitte fangt an beten für euch selber und für eure Freunde. Fang an beten. In der Apostelgeschichte, wo die Lydia, eine Geschäftsfrau aus Philippi, zum Glauben an Jesus kommt, heisst es in Apostelgeschichte 16, Vers 14, der Herr aber öffnete Lydia das Herz. Gott muss Herzen öffnen. Und wenn der Prozess, dass jemand zum Glauben findet, mit dem anfängt, dass Jesus das Herz berührt, dann sind wir herausgefordert, Gott darum zu bitten. Bitte, Jesus, öffne du das Herz von meinen Freunden. Rühr sie an. Du siehst, ich kann das nicht. Du siehst, ich kann das nicht machen. Herr, du musst. Der Paulus sagt im Kolosserbrief, bitte betet, da Gott mir eine Tür vom Wort öffnet, damit ich das Geheimnis von Christus reden kann. Also wenn sogar ein Paulus sagt, ihr müsst beten für mich, damit ich mit Menschen ein Gespräch über Jesus, wie viel mehr haben wir denn Gebet nötig? Die Bibel macht an mehr als nur einer Stelle deutlich, dass unser Gebet für unsere Freunde auf der einen Seite und Gottes Herzen öffnen auf der anderen Seite, dass das zusammengeht, dass das zusammengehört. Wenn wir anfangen zu beten, kommt etwas in Bewegung in der unsichtbaren Welt. Und auch in uns fängt sich an, etwas zu bewegen. Darum mache ich Mut, betet nicht nur für eure Freunde. Betet auch für euch selber. Und für eure Beziehung zu euren Freunden. Ich habe mehr als einmal erlebt, als ich angefangen habe, für Kollegen, für Arbeitskollegen von mir oder für Vereinskollegen von mir, vom Sportverein angefangen habe, beten, dass sich meine Sicht von Menschen verändert hat. Dass ich plötzlich wieder den Eindruck hatte, ich sehe die in einem anderen Licht. Mein Fokus verschiebt sich. Vorher habe ich nur das Verhalten von ihnen gesehen, was sie alles letztes machen und wie mühsam das vielleicht sind. Und auf einmal ist es, wenn Gott etwas wegnimmt von meinen Augen und ich eine Stufe tiefer sehe. Warum ist der Mensch denn so, wie er ist? Wenn wir beten, geben wir unserem Wunsch Ausdruck, dass Jesus anfängt, an einem Menschen wirken, dass er offen wird für geistliche Fragen, dass sein Herz weich wird, empfänglich wird für das, was Jesus in seinem Leben will wirken. Und gleichzeitig, da garantiere ich euch, wird euer Herz weich. Du kannst nicht beten für jemanden mit einem harten Herz, das geht nicht. Das ist komisch. Sie haben eine riesige Wulle auf den Leuten. Also richtig ein Grummelranzen. Sagt man. Sag ich. Es ist komisch. Dann fängst du an zu beten für diese Leute. Und meistens fange ich an auszurufen. Oh Herr, warum um Himmels Willen hast du auch den geschaffen, so wie der ist? Schau ihn mal an. Also ich weiss, du machst keinen Fehler, aber über das müssen wir noch mal reden miteinander. So in diesem Stil, oder? Regst dich auf und schüttest dein Herz aus vor Jesus. Aber je länger du mit Jesus über einen Menschen redest, desto mehr merkst du, wie dein eigenes Herz weich wird. Wie etwas passiert in dir. Darum mache ich euch Mut, fangen an zu beten für euch und eure Freunde. Dass wir lernen, unsere Freunde verstehen und annehmen, so wie sie sind und dort, wo sie sind. Schaut, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommen soll, dann stellt er oft seine gesamte Weltsicht komplett auf den Kopf. Und wir, die schon so lange gläubig sind, haben das manchmal wie aus den Augen verloren. Was das bedeutet, wenn jemand Jesus annehmen soll. Alles, was er bis jetzt als wichtig und richtig angeschaut hat, da wird plötzlich in Frage gestellt. Und das ist manchmal auch schwierig für Leute. Das ist gar nicht so einfach. Denkt mal daran zurück, wo ihr zum ersten Mal gehört habt, dass Gott überhaupt nicht daran interessiert ist, was für eine Kirchenzugehörigkeit ihr habt. Dass es Gott überhaupt nicht interessiert, ob und wenn und wo ihr getauft worden seid. Dass es Gott überhaupt nicht darum geht, dass ihr ein rechtschaffenes Leben führt, sondern dass Gott an euch interessiert ist. An dir ganz persönlich. So wie du bist. Dass er dich auch kennt, so wie du bist. Das ist eine Herausforderung. Da kommt einem auf einmal das Ganze mit Gott und Bibel und Kirche extrem nahe. Wo Menschen vorher einfach in die Kirche gehen und in die Predigt gehen. Im Wallis sagt man, in die Messe gehen. Und es ist vielleicht relativ weg von ihnen. Ich denke an eine junge Frau im Real-Life-Kurs, die sich so geäussert hat. Sie hat absolut kein Problem damit, dass die Bibel Gottes Reden an uns Menschen ist. Da hat sie gesagt, das glaube ich. Sie hat auch kein Problem damit gehabt, dass vieles von dem, was wir als Menschen leben, in Gottes Augen falsch ist. Da hat sie auch gesagt, das ist mir auch klar. Da habe ich gar keine Frage, wenn es um Schuld oder Sünde gegangen ist. Aber wo sie mit dem Thema konfrontiert worden ist, Jesus kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Und er liebt dich mit jeder Faser von seinem Herz. In der tiefsten Tiefe von seinem Sein hat er dich gern. Da hat sie da umgehauen. Ich mag mich erinnern, an einem Abend, wo wir das Thema hatten, ist die in Tränen ausgebrochen. Das heisst, das ist nur noch rausgesprudelt aus dieser Frau. Und sie hat unter Schluchzen und Tränen hat sie gesagt, ich bin mein Leben lang in die Kirche gegangen, ich habe immer an Gott geglaubt, aber dass Gott mir so nahe kommt und mir es Gegenüber will sein, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Stellt euch das mal vor. Da gehört die Frau das erste Mal von Jesus. Und es haut ihre ganze Weltsicht völlig über den Haufen. Da geht durch Mark und Bein. Bei anderen ist es Selbstbild, wo in der Konfrontation mit dem Evangelium enorme Frage gestellt wird. Die meisten Leute in unserer Kultur gehen davon aus, wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, vielleicht eventuell unter Umständen, dann muss ich nur ein einigermaßen rechtschaffenes Leben führen und dann kommt es dann schon gut. Das ist die Haltung, die meisten Leute haben. Und jetzt wird jemand plötzlich mit der Botschaft konfrontiert, dass wir, egal wie rechtschaffen wir auch leben, egal wie Mühe wir uns geben, egal wie gut wir mögen sein, dass wir keine Chance haben, aus uns raus, uns bei Jesus irgendetwas zu verdienen. Dass Jesus darum hat müssen sterben am Kreuz für uns. Und dass unsere eigenen Bemühungen eigentlich so gut wie nichts bringen, wenn es um den Himmel geht. Jetzt stellt euch mal einen vor, der hat sein Leben lang ein rechtschaffenes Leben gelebt. Und vergesst nicht, die meisten Leute leben ein rechtschaffenes Leben. Die überwiegende Mehrheit. Die wollen eigentlich gute Menschen sein. Und jetzt kommen wir und sagen, im Blick auf den Himmel ist das alles für Katz. Du brauchst Christus. Ja, Kollege, da haut einem mal aus den Socken. Das ist nicht so einfach. Und alle Sicherheiten werden plötzlich auf den Kopf gestellt. Das Lebensfundament, das man darauf gebaut hat, wird plötzlich in Frage gestellt. Da hat jemand auf Erfolg, Leistung, Geld, auf gutes Aussehen, auf Gesundheit, gesund Leben gesetzt. All das ist im Blick auf die Ewigkeit auf das Mal wie nichts mehr wert. Und jetzt soll ich mein Leben und meine Ewigkeit an eine einzige Person hängen. An Jesus. An einen, der vor 2000 Jahren gestorben ist und der gesagt hat, wer an mich glaubt, kommt ewiges Leben über. Und auf das soll ich mich einlassen? Einfach so? Nur weil es irgendein Buch sagt und irgendein Prediger verkündigt? Das ist nicht so einfach. Wenn wir unsere Freunde für Jesus gewinnen wollen, können wir in all diesen Punkten so viel falsch machen. Und wir haben das schon gesehen, wie oft Christen belehrend, besserwisserisch, moralinsauer und verurteilend wirken. Und gerade darum, gerade weil wir so viel falsch machen können, sind wir zutiefst auf Jesus angewiesen in diesem Prozess. Jesus selber hat gesagt, es ist der Heilige Geist, und damit Gott selber, wo Menschen davon muss überzeugen muss, dass das Evangelium wahr ist. Und wenn das stimmt, dass Gott des Geist ist, wo Menschen muss von den Worten vom Evangelium überzeugen, dann stimmt auch, dass ohne den Geist keine Veränderung möglich ist. Lasst uns da sehr klar sein. Ohne Jesus gibt es kein ewiges Leben. Aber ohne den Heiligen Geist findet niemand zu Jesus. Niemand. Da können die besten Methoden, die besten Rhetoriker, das beste Gebäude und die coolste Lobpreisband nichts daran ändern. Wenn nicht Gottes Geist Herzen berührt, Herzen auftut, dann passiert nichts. Darum lasst uns beten, dass Jesus uns Weisheit, Feingefühl und auch die nötige Portion Demut schenkt im Umgang mit unseren Freunden und dass er anfängt, an ihnen zu wirken. Weil wir tief davon überzeugt sind, dass das Gebet etwas in Bewegung setzt, haben wir uns entschieden, dass wir in den Gottesdiensten nach dieser Serie dem Gebet Priorität geben wollen. Wir werden in einem Monat im Gottesdienst vom 23. März genauer erklären, wie wir im Gebet unseren Gottesdiensten Priorität geben wollen. Aber so viel schon mal voraus. Wir werden Predigt massiv abkürzen, zeitlich. Und während die Zeit, die wir stattdessen haben, brauchen, um gemeinsam hier im Gottesdienst miteinander beten. Kreativ, intensiv und mit glaubendem Herzen werden wir beten für unsere Freunde, für Leben live. Und ich lade euch jetzt schon ein, dass ihr anfängt mit dem. Ihr habt im Gottesdienstflyer, den ihr heute bekommen habt, ein Kärtchen drin, ein Gebetskärtchen drin. Und die Idee ist, dass ihr auf dem Gebetskärtchen die drei Namen aufschreibt, von diesen drei Kollegen, die ihr auch hier in den Topf hineingeschmissen habt, mit dem Ball. Weil das ist ja schon gut, dass die da drin liegen, oder? Aber ich will, dass ihr die auch mit heimnehmt, die drei nehmen. Und dass ihr die Hei anfangen zu beten. Fang an zu beten. Bet jeden Tag für die drei nehmen. Bet darum, dass Jesus dir einen Zugang schenkt. Bet darum, dass Jesus eine Tür auftut, wo du merkst, jetzt kann ich eine Einladung geben. Jetzt kann ich eine Einladung überreichen. Fang an zu beten für deine Kollegen. Und trau Jesus zu, dass er dir eine Tür auftun kann. Wenn du betest, dann sei dir einer Sache ganz fest bewusst. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben heute Morgen. Nämlich, sei dir ganz fest bewusst, was Jesus eigentlich will. Wonach sich Jesus sehnt, wie nach nichts sonst. Er sehnt sich nämlich danach, dass er deinen Freunden begegnen kann. In dem Bibeltext, wo man als wo quasi göttlich war ist über dieser Gottesdienstserie aus 2. Korinther 3, Vers 3, da schreibt der Paulus: Ihr aber seid ein Brief Christi, der gelesen wird von allen Menschen. Jesus hat ein riesiges Interesse daran, dass deine Freunde ihn kennenlernen. Er hat sie geschaffen, er kennt sie, er hat sein Leben für sie gegeben und er hat sie enorm, enorm gern. Und auch da ist mein Eindruck, manchmal vergessen wir das. So wie wir manchmal meinen, es liege alles an der richtigen Methode, damit der Mensch zum Glauben kommen kann und so, und dass wir vergessen, das ist ein geistlicher Prozess, so meinen wir manchmal, der Wunsch, dass meine Freunde Jesus kennenlernen, die Sehnsucht, dass meine Freunde zum Glauben finden, die habe nur ich. Ich bin ganz allein mit dem Anliegen. Niemand teilt das. Nur ich laufe nur mit dieser Last auf meinem Herz. Dabei gibt es einen, der diesen Wunsch von ganzem Herzen teilt. Jesus selber. Darum hat er deinem Freund einen Brief geschrieben, in dein Herz hinein. Jesus ist mit dabei. Und er wünscht sich, dass deine Freunde ihn kennenlernen. Und ich mache euch Mut, mit dieser übernatürlichen Dimension ganz neu rechnen zu lernen. Ganz neu darauf zu vertrauen, dass Jesus deine Freunde Erfahrungen machen lässt und sie mit Fragen konfrontiert, wo sie zu ihm hinzüchen. Rechne bewusst mit dem, dass Jesus die Menschen, wo du fürs Bett bist, schon lang, lang vorbereitet. Schon lang vorbereitet. Er ist schon lang dran an denen. Schon viel länger als du und ich. Rechne mit Gottes Hilfe. Acht auf Seitenhieb, wo dir der Heilige Geist schenkt. Und acht auf offene Türen, die Jesus dir zeigt. Es gibt so Situationen, da merke ich, da habe ich das Gefühl, wie wenn ich einen Push in die Zeiten überkomme von Jesus. Wo ich merke, jetzt muss ich auf einen meiner Freunde zugehen und muss ihn fragen, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Im Wallis ist das so, dass man sich gegenseitig begrüßt. Man sagt, Sali gut, dann kommt die Antwort, gut wohl selber. Das ist so, das geht oft auch schnell, Bing Bong. Sali gut, wohl selber. Aber das ist nicht wirklich, Sali, wie geht's da? Sondern das ist einfach so, dir geht's gut, bitte sag mir nichts anderes, weil es müsste heissen, dass ich zulassen müsste, wenn es dir nicht gut ging. Also Sali gut, wohl selber. Und manchmal habe ich das Gefühl, jetzt ist der Moment da, jetzt muss ich auf einen meiner Freunde zugehen, muss ihn auf die Seite nehmen und muss ihn fragen, wie geht es dir wirklich? Hey, wie geht es dir? erzähl mal. Bin da und höre zu. Das ist wie ein innerer Eindruck, den ich von Jesus habe. Frag nach. Gang auf ihn zu. Und ich staune manchmal, dass es solche Situationen wird, wenn ich auf die Seite von Jesus höre. Acht auf offene Türen, die Jesus dir schenkt. Manchmal merkt man plötzlich in einem Gespräch, wie man ganz natürlich etwas weitersagen kann von Jesus. Und je nachdem, wie tief eine persönliche Beziehung auch ist, die man zu jemandem hat, kann man etwas Tieferes oder etwas vielleicht eher Oberflächliches sagen. Aber wichtig ist, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern dass es echt ist. Auch, dass es passt in die Situation hinein. Wenn dein Kollege dir gerade erzählt, dass er und seine Frau zur Zeit schwierig haben miteinander, dann ist es deplatziert, wenn du ihm sagst, Jesus ist im Fall am Kreuz für dich gestorben und du musst dich bekehren und dann kommst du ewiges Leben über und kommst in den Himmel. Dein Freund interessiert nicht, wie er in den Himmel kommt. In dem Moment. Dein Freund interessiert, wie er seine Ehe wieder auf die Reihe kriegt. Viel besser wäre es, rücksichtsvoll zu fragen, was ist euer Problem? Was ist schwierig? Kann ich euch helfen? Und wenn ja, wie? Erzähl mal. Und dann lass zu. Vielleicht entwickelt sich ein Gespräch darüber, wie man als Konflikt Ehepaar löst. Wie man als Ehepaar Konflikt löst. Und wo du sagen kannst, wie du das selber erlebst. Ja, manche Ehen sind wirklich ein einzelner Konflikt, aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Wie man als Ehepaar Konflikt löst. Und vielleicht kannst du auch sagen, wie du selber Ehe lebst. Vielleicht kannst du auch sagen, hey, komm doch, weißt du, komm doch mal zu uns zum Essen. Komm, wir reden mal zu vierten miteinander. Oder du kannst sagen, weißt du was, ich erlebe, dass wir als Ehepaar in solchen Moment echt Hilfe finden bei Gott. Darf ich mit dir beten? Darf ich mit dir beten? Wenn habt ihr zum letzten Mal mit einem von euren noch nicht gläubigen Freunden betet? Vielleicht sagst du, ich habe das noch nie gemacht. Mit einem Kollegen von mir betet. Der weiß schon, dass ich Christ bin, aber mit dem beten? Frag ihn mal. Darf ich für dich beten? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nein. Noch nie. Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich natürlich der Profibetter bin als Pfarrer, oder? Dem darfst du ja fast nichts abschlagen. Aber das ist interessant. Menschen sagen nicht nein, wenn du sie fragst, darf ich mit dir beten? Und da passiert oft etwas, wenn du mit einem Menschen bettest. Vielleicht denkt ihr jetzt, mir fehlt der Mut dazu. Ich kann das nachvollziehen, aber wisst ihr, ich finde den Mut dort, wo ich mir bewusst bin, dass Jesus meinen Freunden wirklich will begegnen. Das hilft mir so. Es ist, wie wenn Jesus ständig hinter mir stehen würde und würde sagen, stell mich vor, stell mich vor. Ich will den kennenlernen. Stell mich vor. Da gibt es ja manchmal, oder? Kinder sind ja auch immer so. Kinder sind anders nach dem Gottesdienst, die zupfen auch immer dabei. Aber nicht stell mich vor, sondern ich will gerne heim. Meistens. Aber mir kommt es vor, wenn Jesus hinter mir stehen würde und würde sagen, Dani, stell mich vor. Ich will den kennenlernen. Der ist mir wichtig. Ich merke, als Evangelikale haben wir so lange in Schubladen manchmal gelebt, gläubig, nicht gläubig, wiedergeboren, nicht wiedergeboren, dass wir manchmal meinen, Jesus wirkt nur an uns als seine Kind. Natürlich wirkt Jesus in unserem Leben. Natürlich ist es so, dass wir das spüren. Aber es ist nicht so, dass Jesus nur unter uns wirkt. Jesus redet zu dieser Welt. Jesus redet zu Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und zwar ganz deutlich. Gott segnet sogar Christen und Nichtchristen. Jesus hat gesagt, Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Natürlich ist es so, dass wir, die Jesus angenommen haben, dass uns das Gottes Wirken in unserem Leben umso bewusster macht. Aber das heisst nicht, dass es nicht vorher schon da gewesen wäre. Deine Freunde erleben ganz viel Gutes, auch von Jesus her. Vielleicht sind sie sich dessen nicht bewusst. Aber das ist so. Wir leben die Fingerzeige von Jesus her. Und ich mache euch Mut, rechnet mit dem Wirken Gottes am Herzen deiner Freunde. Und habt den Mut, darauf einzugehen. Habt den Mut, darauf einzugehen. Dass deine Freunde schon ganz lang tief in ihrem Herz merken, da gibt es einen Gott. Da gibt es einen Gott. Lass deine Freunde ein. Lass sie zu evangelistischen Veranstaltungen. Lass sie zu Leben live. Lass sie für den Church Branch. Und vertraue darauf, dass Jesus sie ansprechen kann. Und es ist interessant, dass Jesus oft an einem ganz anderen Punkt Menschen anspricht, als wir da meinen. Das ist als Prediger immer ein bisschen frustrierend, wenn neue Leute da sind. Die kommen zuerst mal in den Gottesdienst. Dann kommst du mitten ins Gespräch und dann fragst, wie hat es dir heute gefallen? Und als Prediger denkst du natürlich, sie kommen dann und sagen, wow, die Predigt heute, die ist der Hammer gewesen. Und dann sagen sie nie etwas zur Predigt. Komischerweise, ich weiss auch nicht warum. Sie sagen nie etwas zur Predigt. Sie sagen ganz andere Sachen. Manchmal Sachen, wo ich, also dass sie kommen und sagen, oh, die Lieder, die sind so schön und so, das kann ich ja noch begreifen, das verstand ich. Aber hier gibt es Leute, die sagen ganz komische Sachen. Die sagen zum Beispiel, das finde ich so cool, dass ihr Kaffee trinkt nachher miteinander. Und ich denke, okay. Oder sie sagen, dass man so freundlich begrüßt wird am Eingang. Oder jemand hat einmal völlig begeistert mir den Gottesdienstflyer unter die Nase gegeben und hat gesagt, hey, schau mal, da gibt es sogar einen Flyer, den die machen und einem mit heimgehen, dass man die Predigt nochmal anschauen kann. Und ich habe gedacht, ja, ich habe ihn geschrieben, gesagt habe ich es dann natürlich nicht, aber ich weiss, dass es einen Flyer gibt, oder? Manchmal wirkt Jesus an ganz anderen Ort, als wir es uns vielleicht vorstellen. Wir wünschen uns, dass die Predigt vielleicht einfährt und wir denken so, dann hockst du da mit deinem Freund und denkst, ah, oh, die Predigt heute, das war genau die Predigt für meinen Kollegen, oder? Und der sagt kein Wort zur Predigt. Ist egal, mach gar nichts. Vertrau darauf, dass Jesus an dem Herz wirkt. Und zwar genau dort, wo er es braucht. Jesus kennt deinen Freund ganz genau. Er hat ihn geschaffen, er ist für ihn gestorben. Er liebt deinen Freund von ganzem Herzen. Rechne damit, dass er ihm will begegnen. Er will ihm begegnen. Da damit zum dritten und letzten Punkt heute Morgen. Fang an, fragwürdig leben. Und geistesgegenwärtig leben. Der Petrus sagt im 1. Petrusbrief, seid jederzeit parat zur Verantwortung jedem gegenüber, wo Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die ihr in euch trägt. Wir sollen parat sein, Auskunft zu geben, wenn Menschen uns fragen, was unsere Hoffnung ist. Aber damit jemand uns fragt, sind wir herausgefordert, fragwürdig zu leben. Und fragwürdig eben bewusst mit Anführungszeichen da und Bindestrich. Ihr habt es auch gesehen oben, he? Dass ich das so gesagt habe. Nicht, dass jemand das Gefühl hat, der Dani will, dass wir anfangen, fragwürdig ohne Anführungszeichen und Bindestrich leben. He? Es geht darum, dass Menschen fragend werden, wenn sie dich sehen. Und da geht es mir viel weniger darum, dass du alles richtig machst und dich immer und überall richtig verhaltest. Schaut, ich habe so viele Predigten darüber gehört, als Christen sei vor allem die gute Moral wichtig, um anderen ein Vorbild zu sein. Wir müssen ein moralisch gutes Leben leben. Dann sagen wir ein Vorbild, ein Zeugnis für Jesus. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, um eine gute Moral zu haben, musst du nicht Christ sein. Das geht im Fall wunderbar auch ohne Jesus. Ich kenne so viele Menschen, die glauben nicht an Jesus, aber die leben moralisch ein Top-Leben. Die saufen nicht, die sind in der Ehe treu, die sind einen feinen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Sie machen nicht mit, wenn irgendwo dreckige Witze erzählt werden. Für das musst du nicht Jesus in deinem Herz haben. Was macht ein fragwürdiges Leben als Christ aus? Ich bin überzeugt, dass es vor allem Charaktereigenschaften sind, die das fragwürdig, das anziehende Leben als Christ ausmachen. Charaktereigenschaften, die Jesus durch seinen Geist in uns anbilden will. Darum heisst fragwürdig leben, so leben, dass ich gefragt werde, heisst darum auch immer, geistesgegenwärtig leben, in der Gegenwart von Gottes Geist leben. Gottes Geist ist es, der einen Mensch von innen her verändert und die Charaktereigenschaften anbildet, sodass unsere Freunde fragend werden. Ich habe die Einleitung gesagt, das ist eine geistliche Dimension, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Aber auch das Vorleben vom Christsein ist eine tiefst geistliche Sache, wo Jesus an mir wirken muss. Damit wir parat sind, uns uneigennützig in andere zu investieren. Uneigennützig gut zu tun. Dass wir bereit sind, anderen zu vergeben, weil Jesus uns vergeben hat. Dass wir lernen, Zeit haben für andere und ihnen zuzulassen. Dass wir Menschen probieren, annehmen, so wie sie sind. Und sie nicht erst vorher zu verändern. Ich zitiere nochmal den Paulus, der im Galaterbrief im 5. Kapitel sagt, was von einem Christ ausgeht, der in Gottes Gegenwart lebt. Paulus sagt dort, ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, ein Mensch, der sich von Gottes Geist erfüllen lässt, in dem seinem Leben spürt man das. Er sagt, da sind Früchte sichtbar, da ist Frucht sichtbar, da kommt Liebe zum Ausdruck. Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit. Und ich bin überzeugt, dass Menschen um uns herum das spüren. In einer Welt, wo so vieles depressiv ist, wo so wenig Hoffnung oft da ist, sind Christen die, die mit Freude durchs Leben gehen sollten. Hey, wenn irgendwo Party abgeht oder Post abgeht, Kollegen, dann bei uns? Wer hat den Grund zur rechten Freude, wenn nicht wir? Ich glaube, der Nietzsche war schon mal, der gesagt hat, fröhlicher müssten mir die Christen sein, damit ich einer ihrer Nachfolger würde. Ich glaube, in einem Leben, in einem Menschenleben, das mit Jesus unterwegs ist, da ist Freude, das ist Treib von Freude. Das ist ein positives Leben. In einer Welt, wo so viel Unfrieden herrscht, da fallen Christen, die versöhnend wirken, die fallen auf. Achtet mal drauf, freundliche Menschen, wo gut tun und wo man sich aufs kann verlassen kann, Treue, die fallen positiv auf. Das sind Leute, die fallen auf. Wenn du so ganz bewusst eine positive Gegenkultur lebst zum allgemeinen Trend, werden deine Freunde, sie werden aufmerksam werden und sie werden über kurz oder lang fragen, warum bist du so? Warum bist du so? Warum handelst du so? Und wenn sie uns fragen, gibt uns das die Chance, dass wir Auskunft geben können. Ich denke an ein seelsorgerliches Gespräch, das ich hatte mit jemandem, der nicht gläubig ist. Es war jemand, der angerufen hat und gefragt hat, bietet ihr auch Seelsorge an? Ich habe gesagt, ja, wir bieten Seelsorge an. Die zweite Frage war, kostet das etwas? Ich habe gesagt, nein, das kostet nichts. Wir nehmen grundsätzlich kein Geld für Seelsorge. Und die dritte Frage war, darf ich kommen? Ich gehöre aber nicht zur FG. Natürlich, sie dürfen kommen. Das war eine Begleitung über eine längere Zeit. Fast ein Jahr war ich unterwegs mit dieser Person. Und nach einem Jahr, wöchentlich unterwegs, fragt die Person, warum machen sie das? Und ich frage, was? Ja, da. Können Sie es ein bisschen genauer sagen? Ja, warum nehmen Sie sich Zeit, jede Woche eine Stunde für mich, ohne dass ich Geld dafür zahlen muss? Ich habe überhaupt nicht gerechnet mit dieser Frage. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Aber ich habe ihr dann gesagt, das war also ein Seitenhieb irgendwie von Jesus, ich habe dieser Person gesagt, weil Sie ein Mensch sind, der von Jesus von ganzem Herzen geliebt ist und weil ich überzeugt bin, dass in ihm die Hoffnung ist, ihr Leben völlig neu und heil werden zu lassen. Ich glaube, das war der Moment, wo es wie deutlich geworden ist, auch für die Person, wow, in Jesus liegt Hoffnung, mein Leben zu verändern. Aber was mich getroffen hat, war die Frage, warum machen sie das? Warum machst du das? Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was ausgeht von unserem Leben. Schau, ich habe schon so viele Geschichten von Menschen gehört, die zum Glauben gekommen sind. Und die Geschichten sind total unterschiedlich, grosso modo. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, die sich oftmals in dieser Geschichte wiederholt. Dass die Leute sagen, ich hatte einen Freund oder ich hatte eine Freundin und ich habe gemerkt, etwas ist anders bei dem. Etwas ist anders bei dem und ich habe gespürt, der hat etwas, das ich nicht habe, das ich mir aber zu tiefsten ansehne. Mit dem will ich rechnen, im Unterwegssein mit meinen Kollegen. Dass sie merken, am Dani ist etwas anders. Am Paul, an der Maria, am Seppetonneli, wie ihr alle heissen mögt, ist etwas anders. Ich weiss nicht, was es ist, aber ich habe eine tiefe Sehnsucht, da auch überzukommen. Ich mag mich erinnern, als wir jünger waren. Ist eine gute Freundin von meiner Frau, von der Claudia, ist zum Glauben gekommen. Claudia hat die Dörfer zu Jesus führen. Und wir haben dann im Nachgang haben wir sie dann gefragt, sag mal, wieso hast du eigentlich Jesus angenommen? Sie hat dann gesagt, immer wenn Claudia angefangen hat, von Jesus zu reden, haben ihre Augen so komisch glänzt. Hat sie so komisches Leuchten in den Augen. Keine Ahnung, was die gesehen hat. Ich habe gefunden, die Augen meiner Frau haben immer geleuchtet und leuchten heute noch. Aber anscheinend hier, in dem Moment, wenn sie angefangen hat, von Jesus zu reden, hat Nadia nachher gesagt, da ist etwas ausgegangen von der Claudia, was ich so nicht gekannt habe. Mit dem will ich rechnen. Wo Christen mit der Wirksamkeit von Jesus in ihrem Leben, ihrem Dienst und ihren Beziehungen rechnen, da kommt ihr Leben Dynamik rüber. Da bin ich tief davon überzeugt. Und die Zitate am Anfang, die Markus brachte, die zeigen da. Freude am Herr ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Was haben wir denn anders zu bieten als da? Da ist unsere Stärke. Dass man uns die Freude an Jesus abgespürt. Und dort, wo deine Freunde dir da abgespüren, da lehnen sie sich auf etwas ein. Erst recht, wenn du dafür betest, dass Jesus in deinem Herzen wirkt. Fang an, in der Gegenwart von Gottes Geist zu leben und fang an, ein Leben zu führen, das fragwürdig ist, dass Menschen dich anfangen zu fragen und rechne damit, dass Jesus sich nichts mehr wünscht, als dass deine Kollegen, deine Arbeitskollegen, deine Schulkameraden, dein Lehrer, deine Nachbarn, deine engen Freunde, deine Vereinskollegen und wer auch immer in deinem Umfeld ist, dass Jesus sich nichts mehr wünscht, als dass sie ihn könnten kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht will er genau dich dazu brauchen. Genau dich. Hab keine Angst, sei mutig. Rechne damit, du bist nicht allein. Da gibt es einen, der steht hinter dir. Und der sagt, stell mich vor. Stell mich bitte dem Kollegen vor. Ich will den kennenlernen. Amen. Ich möchte euch gern, bevor der Markus um Gottes Segen bittet und den Gottesdienst abschließt, möchte ich euch gern ein Lied vorsingen. Und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich könnte so gut singen und auch nicht, weil gestern Voice of Switzerland